Heute wird es ein bisschen anders als sonst. Achim und Antonina haben sich einen absoluten Lebensexperten eingeladen, bei dem es um große Fragen geht. Wie bleiben wir gesund? Was hat unser Darm mit unserem Gehirn zu tun? Und können wir uns sogar jünger futtern? Das alles jetzt bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Heute haben wir einen echten Hochkaräter der Forschung bei uns. Einen Mann, der mit seinem Team den großen Fragen des Lebens nachgeht. Wie können wir langsamer altern und warum vergisst unser Gehirn manchmal Dinge, die es eigentlich behalten sollte? Man könnte sagen, er ist so etwas wie der Abenteurer unter den Neurowissenschaftlern. Nicht mit Lederhut und Lupe, sondern mit Laborkittel und Datenanalysen. Statt nach verschollenen Tempeln zu suchen, sucht er nach Mechanismen, die Gesundheit, geistige Fitness und vielleicht ein kleines Stück mehr Lebenszeit ermöglichen. Den ganz großen Zaubertrank gibt es zwar nur nicht, hat er auch noch nicht gefunden, aber seine Forschung kommt dem Ganzen schon verdächtig nahe. Für seine Arbeiten wurde er bereits ausgezeichnet, unter anderem mit dem Annika-Liese-Preis und wird unter anderem durch die Alzheimer-Forschungsinitiative gefördert. Seine Ergebnisse machen Hoffnung auf ein längeres, gesünderes Leben inklusive besserer Gedächtnisleistung. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist, Professor Dr. Jewgeni Ponimaskin, Leiter der zellulären Neurophysiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ich bin Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
Und ich bin Spitzenköchin Antonina Müller.
Lieber Jewgeni, eine Frage zum Einstieg. Ganz traditionell, kannst du uns einen kurzen Überblick geben, woran ihr aktuell forscht und was aus heutiger Sicht realistisch ist, wenn wir über Lebenserwartung, Gehirnleistung und Gedächtnis in der Zukunft sprechen?
Guten Tag, Antonina. Guten Tag, lieber Achim. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein bisschen über Forschung zu erzählen. Wir forschen an vielen verschiedenen Richtungen. Unser Hauptforschungsthema ist Serotonin. Sie haben wahrscheinlich gehört, das ist ein Glückshormon, wird in unser Körper produziert und steuert unsere Motivation, Sexualverhalten, aber bei Lernen und Gedächtnis spielt eine wichtige Rolle. Und seit vielen Jahren arbeiten wir in der Rahmen, wie kann man dieses Serotonin-System nutzen, um Leuten zu helfen, besonders bei depressiven Erkrankungen, auch in letzter Zeit mehr bei Demenz und Alzheimer. Und eine weitere Forschungsrichtung bringt uns jetzt auch das Altersforschung. Und hier versuchen wir, Wege zu finden, wie man jetzt gesund alt bleibt. Sie wissen, wir leben immer länger. Wenn die, meine Generation, Lebenserwartung liegt ungefähr bei 82 Jahren. Die Kinder, die in 2017 geboren sind, die werden 92 Jahre alt.
Ehrlich?
Ja. Problem dabei ist, dass jetzt ab 60 bekommt man viele chronische Erkrankungen und bei 70-Jährigen nur einen von 10 ist gesund. Heutzutage kann man auch medikamentos viel machen, wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme, aber gibt es eine Erkrankung, wo man überhaupt keine Medizin hat, keine Behandlungsstrategien, das ist Demenz. Und das ist dann schlimm, weil das ist garantiert mit Alter verbunden.
Also deine, ich erinnere mich an die Worte, die du an mich gerichtet hast und sagst, Achim, es bringt ja nichts, wenn wir immer älter werden, aber im Alter nicht gesund sind und eine schlechte Lebensqualität haben. Also dir geht es vor allem darum, nicht, dass man die absolute Lebensspanne erhöht, sondern dass man die Lebensqualität innerhalb der Lebensspanne, die man hat, weiter erhöht. Ne? Das ist eigentlich so mit einer Aufgabe, der du nachgehst.
Genau. Deswegen ist eine unserer Projekte heißt auch Smart Age. Dass man nicht nur alt wird, sondern kognitiv fit bleibt und richtig klar denken kann. Weil man weiß jetzt, bei 60 Jahren die Demenzwahrscheinlichkeit liegt bei ungefähr 1,5%. Bei 90-Jährigen schon bei 40%.
Ehrlich?
Das heißt, wir haben in Deutschland ungefähr 900 neue Fälle pro Tag an Demenzerkrankung. So summiert das sich alles auf 1,8 Millionen demenzkranken Menschen in Deutschland. Und das wird noch schlimmer, 2050 wird um 3 Millionen sein. Und weltweit ist es genauso, ja.
Du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren mit der Verbindung also zwischen Darm, Gehirn, Stoffwechsel, Alterungsprozessen.
Und keine Sorge an all diejenigen, die jetzt denken, oh Gott, das wird heute wirklich super kompliziert. Ich glaube, sie erklären uns das heute wirklich super gut, auch dass es keine Bio-Vorlesung wird. Wir haben den absoluten Experten da und ich bin auch ein bisschen voller Ehrfurcht, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin echt gespannt, vielleicht kann er uns ja auch verraten, wie wir nicht nur gesund, sondern auch ein bisschen uns jünger fühlen. futtern können? Weil das ist ja auch unser Thema, Achim, du weißt.
Das ist unser Thema,
und das
ja,
finde ich halt super spannend. Ich
habe auch Evgeny vorher schon drauf eingestimmt. Aber es sind natürlich alle Forschungsprojekte, die du so hast. Und es dreht sich ja eigentlich quasi um die Vermeidung von neurodegenerativen Erkrankungen. Also dass man quasi im Alter leistungsfähiger bleibt, die Denkzentrale noch funktioniert, dass man eben nicht erkrankt an Parkinson, Alzheimer, Demenz oder dass man das Risiko zumindest reduziert oder den Zeithorizont nach hinten verschiebt. Aber jetzt nochmal an den Anfang zurück. Wir wollen verstehen, warum unser Bauch viel mehr ist als nur ein Verdauungsorgan und was das konkret mit der Stimmung, Motivation und mit der mentalen Gesundheit zu tun hat. Also ich erzähle ja da immer ganz viel drüber, was man tun kann, um die Gesundheit zu verbessern. Aber was kann da tatsächlich unsere Verdauung auch leisten?
Es betrifft ja wirklich irgendwie jeden von uns. Also würden wir mal anfangen, würde ich sagen.
Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Und ihr habt euch wahrscheinlich oft gefragt, warum so Menschen gibt's, die sehr motiviert zum Fitnessstudio gehen, joggen gehen. Und
das ist bei mir nicht der Fall, gerade. Ja,
das ist auch klar. Und während andere, so wie du sagst, dann auch trotz gute Vorsätze, wenn man jetzt am Jahresbeginn immer macht, nicht gerne Sport machen, so eine Sport so überhaupt nicht mögen.
Also wenn man quasi die Couch-Potato ist.
Den inneren dann, Schweinehund.
Ja, wenn man eher mal liegen bleibt, obwohl die Vorsätze groß sind.
Ja.
Ne?
Ja. Und das stellt sich jetzt heraus, dass jetzt unsere Darmbakterien spielen dabei eine überraschend sehr große Rolle. Weil in unserem Darm leben Billionen von verschiedenen Bakterien. Das jetzt, wenn man zusammenzählt, kommt man ungefähr ein halbes Kilo, ein Kilo zusammen. Mhm. Und das ist jetzt so unser ganz kompliziertes Organ. Ganz nicht nur Bakterien, sondern auch Pilzen, Viren sind dabei.
Ja.
Und die steuern auch nicht nur Verdauung, sondern auch unsere Stimmung, Immunsystem. Und
aber das ist normal. Also jeder hat Bakterien, Pilze, also es ist ganz, da will ich das wirklich,
das Mikrobiom ist. Also die ist Darmbesiedelung, ja. Ne, aber Evgeny hat auch natürlich Vorgespräche auch geführt und so, spricht dann auch nochmal über Mundmikrobiom, dass es sowas auch gibt, wo ich so ein bisschen immer, was nicht so genau, du hast jetzt von ungefähr einem halben Kilo bis Kilo Mikrobiommasse gesprochen.
Ich glaube, neueste Studien zeigen, dass jetzt, wenn man doch nur auf Bakterien zurückkommt, ohne sagen wir, was die Stoffe produzieren und wo die sind, angesiedelt sind, das reine Bakterien, das jetzt schon, aber es ist schon ganz viel.
Ja,
eine Bakterie, so ein ganz kleines Organismus, was winzig klein und das, wenn man auf Kilo kommt, das ist schon enorm. Und da gibt es so eine bestimmte Bakterienarten, die, sagen wir, für Sportmotivation zuständig sein scheinen.
Ach so.
Sogenannte so eine Eubakterium, das muss man nach dem Namen, ist es interessant, kommt wieder auch bei Demenzen später und so weiter. Aber diese Bakterien brauchen Ballaststoffe als Futter. Mhm. Und aus Ballaststoffen machen sie kurzkettige Fettsäuren, die darum ins Gehirn auf unsere Motivationszentrum wirken, so dass diese Dopamin produzieren. Das heißt, während Sport werden diese Bakterien aktiv, aus Ballaststoffen produzieren diese Verbindungsstoffe, Dopamin freigesetzt, ist man motiviert, Glücksgefühl bei Sport, will nochmal machen.
Und wenn es eine Fehlbesiedelung gibt und diese Bakterienstamm, die Mikroorganismen nicht vorhanden sind, dann bleibt man, so wie ich, im Moment lieber auf der Couch liegen.
Das ist auch in dieser Studie gezeigt worden, dass jetzt, wenn man zum Beispiel diese Bakterien mit Antibiotikum entfernt oder Ernährung so umstellt, dass jetzt nur prozessierte Futter angeboten wird, dann werden diese Bakterien abgebaut, die sterben ab. Und man hat keine Motivation. Wiederum, wenn man diese Stoffe gibt dazu, diese Stoffe gibt, diese Bakterien produzieren oder diese Bakterien neu einsiedelt, wird man wieder motiviert.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Ich habe gerade eine Influenza A hinter mir und lag wirklich lange flach und musste Antibiotika nehmen, weil sie dann eine Lungenentzündung da drauf gesetzt hat und. Ich will das jetzt aber gar nicht so. Aber nach 10 Tagen beziehungsweise Antibiotika-Einnahme kann man eigentlich davon ausgehen, dass das Mikrobiom ziemlich gelitten hat. Wird es dann helfen, wenn ich jetzt einfach sozusagen versuche, ballaststoffreich zu essen? Oder müsste ich diese Bakterienstämme irgendwie wieder reinfüttern? Also durch fermentierte Produkte oder geht das überhaupt?
Das geht natürlich. Fermentierte Produkte, Sauerkraut, Joghurt, Kimchi, das ist eine gute Quelle für Bakterien. Aber normalerweise bleiben auch einigen und bei guter Ernährung werden wieder auch hochkommen.
Ja.
Das muss man jetzt in diesem Moment aufpassen, dass man jetzt auch mit viele Vollkornprodukte sich füttert und dass man diese Bakterien richtig Futter gibt, dass die aktiv sind.
Also es geht auf der einen Seite darum, dass man die sogenannten Präbiotika, also sind die Ballaststoffe, das ist Futter für die Mikroorganismen, zu sich nimmt. Also ausreichend Vollkornprodukte und. Also alles, was sozusagen Ballaststoffe enthält, Hülsenfrüchte und Co., Gemüse. Und auf der anderen Seite geht es darum, dass man versucht, die lebenden Kulturen, was ja deutlich schwieriger ist, dass wir die zu uns nehmen, weil dann eben noch die Magenpassage da ist. Das heißt, im Magen gehen ja viele Probiotika, das sind die lebenden Kulturen ja auch wieder kaputt, was im Fermentierten und so ist. Also es ist schon nicht so einfach wahrscheinlich, das Mikrobiom wieder richtig aufzubauen und wieder möglichst divers zu kriegen, wie es ja in Urvölkern noch der Fall ist. Aber gibst du uns da Hoffnung, dass es geht, wenn man darauf achtet, ballaststoffreich
zu werden? Das ist nicht nur wieder aufzubauen, sondern richtige Muster zu bekommen. Das liegt daran. Und deswegen, weil diese Studien mindestens gezeigt wurden, dass jetzt auch Bewegung oder Motivation, das ist nicht nur Kopfsache, weil unser Darm entscheidet mit, ob Sport für uns gut ist oder schlecht ist. Ja, das ist schon wichtig und unsere Motivation ankurbeln kann. Deswegen kann man sagen, vielleicht beginnt der Weg zu mehr Bewegung nicht in Fitnessstudio, sondern auf dem Teller und im Darm.
Also kann ich das irgendwie...
Das ist schön gesagt.
Ja, das stimmt. Ja, wirklich schön, ja.
Und unterstützt uns natürlich auch so in unserem Podcast.
Das stimmt. Also kann ich mir das eigentlich so merken, wenn ich meinem Darm etwas Gutes tue, dann tue ich meiner Stimmung damit auch irgendwie was Gutes.
Ja,
also,
Motivation.
Wenn glücklich ist.
Wenn wir über Motivation reden, ist klar, auf jeden Fall. Und natürlich jetzt, uns interessiert nicht nur die Motivation, das ist wichtig, aber uns interessiert diese neurodegenerative Kranken, Demenz, Alzheimer. Und da spielen auch diese Stoffe, diese kurzkettige Fettsäuren auch wichtige Rolle. Nicht nur für Motivation, sondern für Modulation von unserem Immunsystem. Die Immun wird stärker. Und auch Gehirnzellen, die jetzt dafür sorgen, dass jetzt Nervenzellen weniger sterben, werden auch aktiviert.
Das ist was, wo ich auch immer so ein Knackpunkt, natürlich, wenn man die Darmmikroorganismen füttert, die Darmbakterien mit Ballaststoffen und so weiter, dann produzieren die Butyrat, also das ist quasi das Ausscheidungsprodukt, was uns wiederum gut tut oder unserem Darm sehr gut tut, weil es die Darmbarriere stärkt und somit einen guten Schutz bietet, weil auch verschiedene Bakterienstämme da nicht zueinander gehören. Also die Darmmucosa wird ja gestärkt, ansonsten bekommt man die sogenannte Leaky Gut, also löchrig. Aber das wird ja immer wieder gesprochen von der sogenannten Darm-Hirn-Achse. Kannst du sagen, wie das zusammenhängt? Also wie quasi, wo die Verbindung besteht zwischen Darm und Gehirn? Hat das auch was mit Butyrat zu tun oder wie ist da die Verbindung?
Ja, dass jetzt diese Darm-Hirn-Achse-Begriff kommt in den letzten Jahren mehr und mehr anscheinend, dass jetzt auch die Stoffe, die Bakterien produzieren, die können auch mit unserem Gehirn kommunizieren. Entweder direkt oder über Stimulation von peripheren Nervensystemen. Die haben natürlich im Darm viele Nervenzellen, die jetzt auch Darmbewegung steuern und Kontakte auch zu Gehirn haben. Und wenn das auch diese peripheren Nervenzellen aktiviert werden oder gehemmt werden, gibt es Signale zum Hirn. Und das ist diese Kommunikation ist sehr wichtig. Und damit das jetzt richtig in richtige Richtung läuft, braucht man auch richtige Bakterien. So eine gute Bakterien und nicht böse Bakterien.
Gibt's gute und schlechte Besiedlung des Mikrobioms, also können schlechte, also gibt's sowas wie bei Star Wars die gute Seite und die böse dunkle Seite der Macht?
Garantiert, ja. Bei Alzheimer gibt's viele Daten, die zeigen zum Beispiel, dass Patienten mit Alzheimer ganz andere Muster, Mikrobiommuster haben. Nicht nur anders, aber so ein typisch für Alzheimer. Das heißt, man kann man schon aufgrund von Mikrobiomzusammensetzung erkennen, ob das jetzt Risiko für Alzheimer hoch ist oder gering ist.
Also kann ich da schon sagen, wenn ich jetzt mich schlecht ernähre, mein Leben lang, hat das schon einen Zusammenhang? Also auch damit, dass ich vielleicht höher eine, also Prozentsatz habe, dass ich Alzheimer krank. Oder kann ich das so zusammenfassen für mich?
Also entscheidend ist natürlich die Besiedlung des Darms. Es gibt ganz interessante Untersuchungen aus Israel, die Zwillingsstudien gemacht haben mit eineigigen Zwillingen. Also da haben wir auch im Vorfeld schon drüber diskutiert und gesprochen. Ich meine von Elina von Segal, von den beiden Wissenschaftlern. Und da ist es ganz interessant, dass selbst eineiige Zwillinge, gleiche Blutgruppe, im Prinzip gleiche Genetik, trotzdem unterschiedliche Reaktionen zeigen auf bestimmte Lebensmittel.
Ehrlich?
Und das liegt auch am Mikrobiom. Also es scheint ja schon so zu sein, dass natürlich Umwelteinflüsse, Antibiotika etc. einen großen Einfluss haben und das sozusagen auch stärker sein kann als die Genetik, wie das Mikrobiom ausgestattet ist, weil es ein ziemlich einflussreiche Kerlchen sind,
ja, klar.
Wie Evgeni gerade sagt, aufs Gehirn. Aber unsere Vielfalt, also die Urvölker, da ist es ja noch so, dass die ein relativ breites Mikrobiom haben, also eine gute Besiedlung und auch mit vielen Nahrungsmitteln so umgehen können. Also ich erinnere mich da an ein Gespräch mit Professor Sina, der sagte, ja, früher konnten wir die Baumrinde verdauen, also ne, Birkenrinde, das können wir heute nicht mehr, aber die Urvölker können das teilweise noch, weil die eben so ein breites Mikrobiom haben und die haben doch viele Arbeiter und viele Spezialisten und das haben nicht verlernt, sondern wir haben das salzreiche Ernährung, zu warm, wenn man zu warm schläft, das hat eine Einschränkung aufs Mikrobiom. Natürlich Salz hemmt Mikroorganismen und so. Die Umwelteinflüsse, Umweltgifte, Antibiotika, das hemmt natürlich alles das Mikrobiom und sorgt dann auch wiederum dafür, dass wir natürlich auch Unverträglichkeiten haben und. Aber das, was ich jetzt so spannend finde, ist, dass es eine Besiedlung gibt, die dann wiederum für Alzheimer, für Parkinson, für Demenz und so weiter spricht. Und da käme eine Frage jetzt von mir, wäre es dann nicht einfach, wenn man das so machen würde, wie man das früher bei Schlachtrössern, also bei Pferden, die in die Schlacht geritten sind, hat man Stuhltransplantation gemacht.
Du hast es schon mal erwähnt. Und
also man hat quasi den Kot von starken Rössern den schwachen, kranken Pferden transplantiert, also eingeführt, um das mal so zu sagen.
Klingt natürlich bizarr bei Menschen, aber tatsächlich in klinisch wird auch jetzt oft diese Stuhltransplantation durchgeführt. Allerdings nicht bei Alzheimer, sondern bei sehr starken bakteriellen Entzündungen, Colitis, gibt es so eine bestimmte Bakterien, die so dominant sind, wenn man sich infiziert, dann geht alles kaputt. Man bekommt Antibiotika, tötet komplett alles und man muss jetzt neu besiedeln. Und tatsächlich hier klinisch ist auch zugelassene Behandlung ist jetzt Mikrobiomtransplantation. Aber normalerweise hat man auch ein paar Bakterien da. Problem dabei ist, wenn man sich schlecht ernährt, zum Beispiel viel Zucker oder prozessierte Fette. Dann werden die Bakterien vermehrt, die diese prozessierte Futter
die schlechten.
Als
Futter nehmen können und Zucker verarbeiten und diese Bakterien zum Beispiel, die jetzt Ballaststoffe verarbeiten können, die gehen runter. Ja. Und das ist natürlich also gesagt die Studie bei eineigen Zwillingen bei Nahrungsquellen Verträglichkeit. Das ist wichtig, aber da gibt's auch Studien, die zeigen auch bei zum Beispiel Multiple Sklerose. Dass auch autoimmune Erkrankung, sehr schwerwiegende Erkrankung des Nervensystems, auch diese Mikrobiom unterschiedlich ist. Bei einigen Zwillingen, ein hat MS, andere hat nicht. Und wenn man Mikrobiom anschaut, sieht man diese großen Unterschiede.
Aber warum macht man das nicht viel häufiger?
Also,
dass man die Stämme selektiert, wahrscheinlich liegt da der Knackpunkt, dass man die nicht genau zuordnen kann, aber ich sage jetzt mal, von einem sehr gesunden Menschen wäre das Mikrobiom oder quasi eine Stuhltransplantation sehr wertvoll, wenn man die überträgt auf, naja.
Ja, also Problem dabei ist, wenn du jetzt diese Transplantation machst und dann sich diese Ernährungsweise nicht änderst, bringt es nicht viel. Du brauchst jetzt schon, die brauchen Ballaststoffe Futter. Als Futter. Das also heißt, da Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte braucht man, auch diese Gemüse, Obst.
Ja. Ja,
und natürlich jetzt, was Mikrobiom auch macht für Gehirn, das verarbeitet so eine Aminosäure namens Tryptophan, das ist so ein kleiner Baustein in unser Protein, verarbeitet zum Indolen. Und die darum wichtig sind, um Immunsystem in Schach zu halten und Nervenzellen auch gesund zu halten.
Mhm. Also Tryptophan nicht nur wichtig für den Schlaf, sondern auch Immunsystem oder immunstabilisiert.
Genau. Und das wiederum, das jetzt Entzündung hemmt, Hauptquelle ist Nüsse, Hülsenfrüchte wieder und Vollkornprodukten.
Sind wir doch wieder bei der Oma, die Hülsenfrüchte, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber die haben es doch noch richtig gemacht, gell?
Naja, das ist ja sowieso auch ein Tenor, den ich auch oft zitiert habe von Evgeni oder von der Meta-Analyse, die er immer mal zugespielt hat, dass man schon durch mehr Hülsenfrüchte auch die Lebenserwartung erhöhen kann. Oder wenn man rechtzeitig anfängt, sich grünbasiert zu ernähren, und stammt ja von dir, hast du mir mal geschickt, es gibt ja auch noch die Brunex-Studie, dass man die Lebenserwartung schon deutlich erhöhen kann. Also wenn man soweit ich mich erinnere, mit Anfang 20 anfängt, grünbasiert sich zu ernähren, weniger Fleischprodukte, mehr Hülsenfrüchte, dann steigt die Lebenserwartung dramatisch. Selbst mit 80 kann man da noch was tun. Also in jedem Alter hat es seine Vorzüge. Aber da kannst du vielleicht noch mal was zu sagen. Also das.
Ja, das ist natürlich jetzt, wenn ich nicht grün ernährt, sondern so eine mediterrane Diät ist hier so ein Stichwort. Und diese viele Metastudien, die du genannt hast, also mehr sind korrelative Studien. Hm. Die zeigen dann nur dieses, nur Zusammenhang mit, zwischen Ernährung und Krankheitsbild, aber das ist keine harte Beweise,
okay.
keine Ursache-Wirkung-Studien. Mhm. Aber so eine Studie war vor kurzem in Europa gelaufen, wo ungefähr 1100 Senioren zwischen 65 und 79 Jahre untersucht wurden und Hälfte davon hat dann praktisch Ernährungsweise geändert oder wurde geändert auf mediterrane Diät. Was heißt das? Die haben jetzt mehr Hülsenfrüchte bekommen, plus 70%. Vollkornprodukte plus 80%, Nüsse plus 50%, regelmäßig Fisch, Olivenöl, ganz wenig rotes Fleisch, Zucker, Alkohol und stark verarbeitete Lebensmittel. Mhm. Das ist also ein praktisch Feldexperiment. Mhm. Und nach einem Jahr hat was festgestellt, wurde natürlich eben Stuhlproben genommen bei diesen Probanden oder Senioren, auch Blutwerte für Entzündung, körperliche Fitness und auch kognitive Leistungen gemessen. Was man noch festgestellt hat, dass das nach einem Jahr Mikrobiom sehr stark verändert wurde. Da fand man viel mehr diese gute Bakterie, diese Eubakterien, die ich schon genannt haben, die produziert jetzt diese kurzfettige Fettsäure, Tryptophan-Umwandlung. Das heißt, dass das Darmbakterien sind gesund und ist das auch seniorgesund.
Ja, genau.
Das ist dann schon.
Also es ist nicht eine Korrelation, also dass man nur irgendwie die Verbindung herstellt, sondern es ist eigentlich der Beweis, dass Ernährung schon einen unmittelbaren Einfluss hat, oder sagen wir mal die mediterrane Kost in dem Fall, auf das Mikrobiom und somit quasi entgegenwirkt den neurodegenerativen Erkrankungen, Demenz, Alzheimer, Parkinson und so weiter. Ne? Und wahrscheinlich auch gegen Entzündungsprozesse stark wirkt. Ne?
Genau, das ist jetzt auch entzündungshemmend und natürlich jetzt wichtig, diese günstige Darmflora ging mit besseren geistiger Gesundheit zum allgemeinen Gesundheit einher.
Okay.
Und kann man sagen, gesundes Alter beginnt auch nicht erst im Kopf, beginnt im Darm. Und das ist auch unabhängig bei diesen Senioren. Da waren keine Sportler dabei, das waren unabhängig von Alter, Body Mass Index. Und
also egal ob dick,
Geschlecht,
dünn, klein, groß, Frau, Mann, egal wer. Also jeder, der da angefangen hat,
profitiert,
egal wie und wie alt man ist. Das finde ich schon spannend. Also ich hoffe, da könnt ihr zu Hause dann auch ein bisschen was mitnehmen davon, auf jeden Fall schon.
Motivation. Aber was ich auch immer irre spannend finde, ist das ja beispielsweise die eigene Produktion unter anderem von mit Spermidin, ne? Also das ist ein Stoff, über den ich schon häufiger gesprochen habe. Spermidin produziert jeder von uns selbst. Das wird aber immer wichtiger im Alter. Also du sprichst immer von so einem Zeithorizont 45, 50, dass es wichtiger wird, weil die eigene Produktion abnimmt, dass man dann auf die outgesourcete Zufuhr achtet, also auf die Ernährung, damit man spermidinreiche Lebensmittel zu sich nimmt. Aber da wären ja eigentlich zwei Faktoren wichtig, dass man auf der einen Seite versucht, den Darm gesund zu halten, dass er möglichst lange noch bestimmte Stoffe produziert, wie Butyrat oder auch wie Spermidin. Und dass man versucht, über die Ernährung dann im Alter zunehmend drauf zu achten, diese Stoffe zu sich zu nehmen. Also ich spreche jetzt gerade von Spermidin und Ballaststoffen beispielsweise oder von lebenden Kulturen, also von Probiotika, ne?
Genau, richtig, diese Ballaststoffe als Grundlage für Bakterienproduktion von diesen Butyraten. Aber Spermidin ist auch ein interessantes Molekül, das jetzt auch zunehmend in den Fokus in den letzten Jahren rückt. Spermidin, so eine körpereigene Substanz, wird bei uns in jeder einzelnen Zelle produziert, aber in Mikrobiom, Bakterien produzieren ganz viel Spermidin. Und dritte Quelle für Spermidin ist Nahrungsmittel. Ja.
Mhm.
Und das heißt, normalerweise hat man genug. Und wenn man alt wird, körpereigene Produktion wird abgesetzt. Deswegen braucht man mehr Spermidin von außen.
Also ich finde es so lustig, weil es sind ja eigentlich keine exotischen Superfoods. Also es ist ja wirklich Hülsenfrüchte, mehr Gemüse, alles das, was wir sowieso haben. Aber irgendwie, also das ist jetzt eine Frage von mir, wo ich mir denke, warum tun wir uns denn so schwer, uns da irgendwie drauf einzustellen und zu sagen, komm, wir essen das. Es kostet ja nicht mal viel, ne?
Oh, du musst noch in den Supermarkt reinkommen und auf diese Tiefkühlregale schauen. Pizza,
Alles Fertigprodukte.
Burger, alles Fertigprodukte, hochprozessierte Produkte. Das ist, kostet nichts Zeit vorzubereiten, schnell Mikrowelle.
Pommes. Also meinen Sie, wir sind eigentlich ein bisschen faul, darf man uns, also ich nehme mich da manchmal nicht aus, ja. Also, weil man denkt sich, bevor man jetzt irgendwie was...
Ja, ich würde, also was heißt faul? Es ist natürlich, die Arbeitsbelastung nimmt zu, ne? Die Stressfaktoren nehmen zu. Man braucht ja nochmal jetzt heute durch die Stadt zu laufen und so. Ja. Haben wir eben gemacht. Also was da, was für eine Hektik da ist. Wir nehmen uns immer weniger Zeit zum Essen und es muss alles immer schneller gehen. Deshalb kann man da nicht unbedingt gleich immer so einen Vorwurf machen und sagen, ja, wir sind zu faul, sondern wir werden überstrapaziert an einer anderen Stelle. So würde ich es vielleicht irgendwie verstehen.
Ja, das hast du schön gesagt.
Nur, dass man vielleicht mehr wieder zurückkommt in dieses Bewusstsein, wie wichtig das ist. Also ein hochprozessiertes Lebensmittel oder ein verarbeitetes Lebensmittel ist ja nicht gleich ungesund, sondern es enthält aber vermeintlich nicht die Stoffe, die uns gesund erhalten und das Mikrobiom. Ne, also da muss man so ganz fein irgendwie so mit umgehen. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht auch mal eine Pizza esse oder eine Fertigpizza. Aber wir vernachlässigen halt dann sozusagen die Basisernährung und das ist das, was uns dann wahrscheinlich so.
Und oft haben wir auch keine Zeit dafür, da als Spitzenkochen weiß, wie lange braucht man, um so eine Gerste und Roggen brei zu
aber
kochen?
Eigentlich
so eine Stunde,
nicht,
oder?
Ja, das schon, weil ganz viele Menschen gehen einfach in den Supermarkt, kaufen sich einen fertigen Kloßteig, schmeißen den ins Wasser, anstatt einfach mal kurz zu überlegen, das dauert ganz genauso lang, die Kartoffel daheim zu kochen und in dieser Zeit hast du es gemacht. Und es
wie ist, oft hat man früher jetzt, also nur, dass ich dir auch nochmal mal einen Selbst dazu gebe, Eintöpfe, das sind so die Klassiker, Linseneintopfe und so, das ist so schwäbisches Gericht.
Ja, also gibt's. Mein Papa liebt's. Linsen ist einfach immer dabei.
So. Aber wir essen halt sehr, sehr wenige davon. Ne? Ja. Also ich habe das vor einiger Zeit mal überschlagen oder so zusammengerechnet, was wir essen weit unter der, also im Promillebereich von der empfohlenen Menge an Hülsenfrüchten. Mhm. Natürlich gibt's Regionen in Deutschland, die mehr Hülsenfrüchte essen, die auch wahnsinnig gesund sind und auch lebensverlängernd, wie wir jetzt erfahren haben, wirken können. Aber wir essen da einfach zu wenig von. Das hat sich voll verschoben. Und deshalb meine ich einfach so eine, wie du auch sagst, so eine traditionelle Küche, dass man unter der Woche, gab es am Wochenende, gab es den Sonntagsbraten und unter der Woche hat man Eintöpfe, hat man grün basiert, sich irgendwie ernährt. Ja. War natürlich aus dem Mangel oder aus Kostengründen. Aber das ist eigentlich das, was ich immer sage, ernährt euch wieder mehr wie unsere Großeltern, weil es im Prinzip schon auch gesünder war. Und da spielt auch der Zeitfaktor eine Rolle. Also dann höre ich auch auf, weil Jevgeni hat heute das Wort.
Ja, das
auch. Aber auch der Zeitfaktor, ne? Also wir haben dreimal am Tag gegessen, frühs eine ordentliche Portion, dann ist man raus aufs Feld marschiert, dann hat um 12 Uhr der Kirchturm geläutet, ist man wieder reinmarschiert, dazwischen gab es nicht einen Coffeeshop oder so, wo man sich was reingezogen hat, sondern man hat auch Esspausen eingelegt, die Nacht als Fastenphase genutzt und es sind alles sehr, sehr gesunde Faktoren, die wir heute natürlich auch mit neuen Lebensumständen, ein anderer Lifestyle nicht unbedingt gewährleisten können. Aber jetzt zurück zu dir, lieber Jevgeni, Thema Spermidin nochmal. Also wie wichtig hältst du es, dass man sich quasi so in einem Alter, Antonina ist da noch nicht drin, die ist noch früh in den 30ern, ich bin in der Mitte der 40er, dass ich jetzt versuche, mich spermidinreicher zu ernähren und auf eine externe Spermidinzufuhr achte?
Ja, wie ich gesagt habe, da gibt es so drei Quellen für Spermidin. Unsere eigenen Zellen, Mikrobiom und auch Lebensmittel. Und dann durch ihr maximal Spermidingehalt haben Vollkornprodukte, Getreide, Hülsenfrüchte wieder, Pilze, Nüsse. Und Nüsse ist auch wichtig für diese Fettsäure und Fettamide, die auch für Motivation wichtig sind. Das kommt alles zusammen und greift der Käse. Und Spermidin, Frage ist natürlich, vorher haben wir gesagt, auch diese Stoffe, Butyrat, der geht direkt ins Gehirn.
Du sprichst alte Käse, sowas wie ein Parmesan, in alten Häusern. Also alte Käsesorten, gereifte Sachen enthalten mehr Spermidin. Ne?
Genau.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Und Weizenkeime am höchsten so ungefähr 300 Milligramm pro Kilogramm. Und natürlich jetzt auch gibt's auch.
Aber die braucht man weit nicht, ne? Also von welchen Mengen sprechen wir am Tag?
Es ist jetzt gibt's keine Normwerte. Natürlich jetzt sehr individuell. Wie gesagt, mit hohem Alter wird Produktion runtergefallen, körpereigene Spermidin. Deswegen kann man schon mit Supplementieren anfangen.
Also supplementieren meinst du aber, dass man auf eine Versorgung durch die Ernährung achtet.
Genau.
Das reicht ja, also wenn man gerade von Weizenkeimen spricht. Aus Weizenkeimen werden im Übrigen die meisten Spermidin-Produkte gemacht.
Das wollte ich
aber
vielleicht
die kann
fragen,
man, die kann man ja so
kann man so essen. Also wenn man das so hört, klingt das ja alles auch ein bisschen beruhigend, muss ich sagen. Also, weil so ein Weizenkeim ist ja jetzt nicht so, dass man das ein bisschen ins Müsli macht oder Hülsenfrüchte.
Das ist jetzt die Aufgabe Zauberin. Von dir, liebe Antonina,
ja,
dann
immer.
Auch was Leckeres draus zu machen.
Das habe ich mir auch zur Aufgabe gemacht, würde ich sagen. Also, und da schauen wir immer drauf, dass unsere Rezepte auch wirklich zum Nachkochen sind, einfach und auch zeitsparend.
Maximal lecker, maximal gesund. Und jetzt auch maximal lebensverlängernd.
Auf jeden Fall.
Und das Weizenkeime natürlich könnte man auch zum Müsli geben. Also ja. Das schmeckt so nüssig. Ganz
schmeckt
gut.
Schon gut.
Ja, schmeckt schon gut.
Das merken wir uns fürs Erfolgsrezept.
Genau. Wir haben gestern erst zum eigenen Keimen die Weizenkeime. Jetzt hole ich sie doch aus dem Laden.
Siehst du?
Hätte ich sie mal mitgenommen.
Dann fahren wir mal in die Knechtsmühle und holen da wieder was.
Natürlich jetzt Frage, natürlich jetzt wahrscheinlich könntet ihr euch fragen, wie wirkt das aus? Vorhin gesagt, diese Butyrat kann auch bestimmte Nervenzellen aktivieren, Dopaminproduktion, wie wirkt Spermidin aus?
Ja.
Und das ist auch jetzt relativ viel gemacht wurde. Wir auch machen selber viel Forschung darüber. Und Spermidin steuert sogenannt aktiviert in unseren Zellen Autophagie. Was ist das? So eine Müllfabriken. Das heißt, jede Zelle produziert Zellmüll.
Ja.
Organellen, Proteine, die man nicht braucht. Und die werden praktisch durch so bestimmte Müllsäcke, Autophagosom nennt man die, umgehüllt und verarbeitet.
Ja.
Und zeigt das recycelt, nicht so entsorgt, sondern recycelt.
Dass der Körper trotzdem noch was aufnehmen kann.
Genau, diese Baustoffe werden aus alten Organellen wieder hergestellt und wieder verbaut.
Okay.
Ich war ja schon bei dir und wir haben für Galileo haben wir damals einen Fernsehbeitrag gemacht und ich finde es irre spannend, weil ihr habt damals, also man muss sich das vorstellen, man sieht die Zelle unter dem Mikroskop und dann kommen da, also quasi mit dem Stoffwechselvorgang, wie so Müllsäcke, als ob quasi die Zelle das Haus vermüllt.
Ja, ihr könnt euch das ist immer gut, dann könnt ihr euch das auch so vorstellen wie ich.
Und dann hat Yevgeny und Dr. Alexander Wirth haben Spermidin pipettiert, also quasi in die Zelle oder an die Zelle gegeben, das musst du sagen, wie das richtig war. Und dann hat man gesehen, wie sich dieses Müllsäckchen wie aus Zauberhand wieder aufgelöst hat.
Nee.
Und das ist die Autophagie. Das ist unser Zellrecycling. Und
ach,
das Problem
schön.
Ist, wenn man zu zuckerreich ist und so weiter, dann vermüllt die Zelle und stirbt ab. Das ist der Alterungsprozess. Und genau da an der Stelle ist eben Spermidin so wichtig oder dass die Autophagie, das Zellrecycling am Leben bleibt. Ne?
Ich würde sagen, dass es, wenn man genug Nährstoffe hat, hat Zelle keine Lust zu recyceln. Genau bei Menschen. Das wenn man ganz
das
viele...
Die wird zu messy.
Genau.
Die Zelle wird zu messy.
Wenn man eine Zelle ganz viel Kalorie bekommt, dann muss sie nicht Autophagie betreiben. Das kostet Energie natürlich.
Aha.
Wenn genug Stoffe von außen kommen, muss sie nicht recyceln.
Ach so.
Und deswegen kommt es jetzt auch, Stichwort Fasten.
Ja.
Fasten steuert Autophagie, das stärkste Autophagie-Regler.
Okay.
Bei Fasten, aber Problem dabei ist nochmal, wer fastet schon so über 12, 13 Stunden am Tag? Muss man arbeiten, ja, hat keine Zeit. Deswegen, Spermidin nennt man auch Kalorierestriktion Mimetika. Das heißt, der wirkt auf die Zelle, ob die Zelle fastet. Und gibt Zelle Gefühl, na, jetzt ist eine Fastenzeit, jetzt muss recyceln.
Also war es früher eigentlich doch, wie du vorhin schon gesagt hast, Achim,
Nacht
mit dem
als Fasten
Nacht
und
als Fasten.
Intermittierendes Fasten. Aber das ist auch ein irre spannender Punkt, den Yevgeny gerade sagt. Also das sogenannte Fasten-Mimetika. Ne? Also dass diese spermidinreichen Lebensmittel im Prinzip eine ähnliche Wirkung haben, als wenn man fastet. Mit Professor Michalsen hatten wir auch schon, hatte ich schon im Podcast und auch mehrere Gespräche und hat auch mitgewirkt bei uns oder bei Verena und mir am Krebskompass. Und hat Andreas Michalsen hat gesagt, dass eigentlich die 12 Stunden Fastenzeit schon ausreichend sind. Es muss gar nicht wesentlich länger sein, um in die Vorzüge des Fastens zu kommen. Also in diese, was auch das spermidinreiche Lebensmittel machen, diese Fastenmimetika. Also das 12 Stunden. Und wenn man die über Nacht hat, wäre eigentlich die ideale Fastenzeit. Also das heißt, wenn ich, keine Ahnung, abends um 6 Uhr, wie man es früher gemacht hat, zur Nacht isst, Abendessen hat und morgens um 6 Uhr dann frühstückt und macht ein sogenanntes Breakfast, ein Fastenbrechen, hat man die 12 Stunden voll, ohne dass man jetzt Tage oder 16 zu sowieso und so Fastenmodelle machen muss, weil man eigentlich die Nacht, so wie man es früher gemacht hat. Und wahrscheinlich ist es auch evolutionsbedingt, Yevgeny, dass der Körper das eigentlich gewohnt ist, auch Entbehrungsphasen zu haben oder dass wir viel mehr Entbehrungsphasen kennen aus unserer Evolution,
das ist ja so
als dass wir im Überfluss leben. Ne?
Genau.
Das ist spannend.
Und das jetzt Autophagie ist eine, was Spermidin macht. Und aus unserer eigenen Forschung wissen wir, dass auch unsere Chromosomen, das jetzt auch Organellen in unseren Zellen, die jetzt unsere genetische Information kodieren, stabilisiert. Die Chromosomen kann man so vorstellen, die haben so eine, am Ende so eine Kappen, die Chromosomen von Abbau schützen. Und je älter man wird, desto kleiner wird diese Kappe und anfälliger zum Abbau. Und wir haben festgestellt, dass jetzt Spermidin diese Kappengröße stabilisiert und die werden nach Spermidinfütterung, mindestens bei Mäusen, werden diese Telomeren größer und stabiler. Das heißt, wenn Chromosomen auch stabiler sind, weniger Mutationen, das ist auch andere Wirkung.
Krebsentstehung.
Und Mitochondrien werden aktiver. Unsere Energiefabrik in den Zellen. Das ist nicht Autophagie, sondern sogenannte Mitophagie steuert, dass auch Mitochondrien neu gebaut werden und aktiver werden.
Ah.
Ja, das ist auch andere Wirkung. Und aus neuesten Studien wissen wir, dass jetzt Spermidin noch viel, viel mehr machen kann, aber so ein kleiner, so ein Pleiotropeneffekt, ein relativ kleiner Effekt auf mehrere Ebenen macht und die sich zum Positiven summieren am Ende.
Ist es eine Optimierung dann des Energiestoffwechsels?
Unter anderem, ja. Ja, das sieht man jetzt auch wahrscheinlich noch stärker auf Mitochondrien wirkt, auf Energiefabriken als auch Autophagie.
Mhm.
Das ist relativ einfache Mittel. Man braucht keine Medikamenten, keine teure Diäten, weil diese Studie, was ich vorher erwähnt habe, was ein Jahr mediterrane Diät, das zeigt, dass diese Kurz- oder Hype-Diäten, eine Woche Power-Diät, das bringt gar nichts. Das muss kontinuierlich bleiben und erst dann wirkt das jetzt. Ja.
Also die Beständigkeit hat eine größere Wirksamkeit, als wenn man das jetzt quasi immer so punktuell mal macht oder so.
Und wenn man das mediterrane Diät, das schon, das haben wir gesagt, wenn umstellen, wahrscheinlich für uns nicht so einfach, weil das in dieser Studie war schon Hülsenfrüchte um 70% erhöht. 70% mehr Hülsenfrüchte gehören zum mediterranen Diät als diese klassische europäische Diäten. Die wurden in 5 Ländern durchgeführt, in Polen, glaube ich, Frankreich, Spanien. Und das heißt jetzt Vollkornprodukten erhöhen um 80%, muss man das machen.
Ja, also ich habe mal den Spruch gesagt, wer öfter in die Bohne beißt, beißt später ins Gras. Also das ist
klingt gut. Klingt gut, finde ich auch. Ja, gut. Aber weißt du, was ich spannend an dem Ganzen finde? Dass du eigentlich gar nicht diese teuren Kapseln für 300 Euro irgendwie kaufen musst, sondern eigentlich nur
das gut über die Ernährung machen kannst.
Und das ist schon cool.
Das Spannende, dass unsere Ernährung ja so komplex ist und eine gute Bioverfügbarkeit hat, dass es eigentlich ja kein Nahrungsergänzungsmittel richtig leisten kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dass man versucht, die Ernährung zu optimieren. Nicht nur was jetzt die Gedächtnisleistung anbelangt, sondern auch die Lebensspanne und dass man im Alter auch möglichst fit bleibt. Aber eine Sache, die du eingangs schon gesagt hast, neben dem Darm gibt es ja auch ein Mundmikrobiom, also das offenbar direkt mit dem Gehirn verbunden ist. Warum ist das so? Und es soll ja besonders relevant sein beim Thema Alzheimer. Was passiert da vereinfacht gesagt?
Beim Mundmikrobiom ist nicht so ganz viel bekannt, das ist relativ neue Forschungsspalte. Gibt's auch ganz viele verschiedene Bakterienarten auch in unserem Mund, auch das heißt, sie müssen schlecht sein. Man kennt natürlich auch von Zahnarzt Parodontitis, Antibiotikum, ja, Bakterien töten im Mund, ist schlecht. Das ist nicht so, das gibt's auch genauso im Darm, gibt's auch tausende verschiedene Bakterienarten, die wichtig sind und für Mundgesundheit wichtig sind. Allerdings jetzt gibt's auch Bakterien, die schädlich sind, auch die Gingivalis zum Beispiel, die für Parodontitis zuständig sind. Und eine Studie, die ein bisschen kontrovers sind, aber trotzdem gezeigt haben, auch diese Bakterien könnte bis zum ins Gehirn schaffen. Ui. Und auch mit Demenz oder kognitive Verschlechterung zu tun haben können. Und das ist schon sehr wichtig zu verstehen, wie es passiert, weil natürlich jetzt Mund ist viel, viel näher am Gehirn, dass es auch eine direkte Verbindung gibt. Und deswegen Bakterien könnten praktisch einwandern, wenn sie hoch vermehrt sind im Mund bei Parodontitis. Ja, und das könnte auch zum kognitive Beeinträchtigung und Demenzen führen.
Ich kenne das aus der Schwangerschaft. Da kam immer jeder und hat gesagt, ja, geh nochmal zur Zahnreinigung, mach ja, dass da wirklich nichts entsteht, weil die einfach immer gesagt haben, da kann so viel dahinter stecken. Und das klingt ja fast so, als wäre das tägliche Pflege, also eigentlich jetzt auch so ein bisschen Gehirnpflege. Also jetzt, dass man sagt, okay, offenbar, nicht nur Zähne putzen, so am Morgen aus... Ja, dass ich einen guten Geruch habe oder dass sie blitzen meine Zähne, sondern dass es auch wirklich Sinn macht.
Also nochmal, dass ich das verstehe, weil es ist mir auch neu. Quasi das Mundmikrobiom kann auch eine Rolle spielen, neurodegenerative Erkrankungen oder einen Zusammenhang und Entzündungsprozesse im Körper auslösen.
Genau, da gibt's auch diese Studien, wie gesagt, gibt's nicht viele zurzeit, aber gibt's schon die Studien, die auch hochrangig publiziert wurden, die zeigen jetzt auch diese schlechte, so böse Bakterien könnte auch direkt auf Auswirkungen auf Gehirn haben. Deswegen braucht man gute Bakterien auch im Mund.
Ja.
Das ist nicht so, dass man jetzt auch bakterienfrei bleiben muss. Das ist unmöglich. Wir haben Mikrobiom praktisch auch in unserer Auge sogar, auf Haut und so weiter. Die Bakterien spielen schon wichtige Rolle bei uns.
Kann man das im Mund auch irgendwie nachhelfen durch irgendwelche extra, wie jetzt zum Beispiel Lebensmittel oder ich weiß ja nicht, was man da machen könnte?
Ja, zum Beispiel das und Medizinische Hochschule, Frau Professorin Stich, die machen jetzt viel mit Mundmikrobiom. Aha. Und die haben jetzt auch bestimmte Muster erkannt bei Parodontitis. Das ist nicht nur ein Bakterium, okay, sondern viele verschiedene. Und man kann auch genauso Transplantation machen.
Nein.
Gute Bakterien. Aha. Transplantieren. Gibt es auch sogar so eine Kautabletten mit Bakterien für Mundmikrobiom. Das gibt schon, ja. Kommt ja, jetzt langsam.
Eine Sache noch, die, glaube ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant finden. Als ich bei euch war, an der Medizinischen Hochschule Hannover und habe mir das alles angeschaut und mit dem Fernsehteam da war und so, habe ich irgendwann mal zu euch gesagt, ey, hat das auch was mit eurer Forschung zu tun? Aber hier laufen ja alle bei euch rum wie Monchichis. Alle volle Haare, also unglaublich.
Ah, das interessiert bestimmt jetzt viele.
Und dann sagte damals einer deiner Mitarbeiter, Dr. Alexander Wirth, ja, dass sein Vater jetzt auch Spermidin oder auch eine spermidinreiche Ernährung achtet, aber dass er eigentlich keine Lust mehr hat, zum Friseur zu gehen, weil er muss jetzt alle 14 Tage zum Friseur, weil dieses Haarwachstum wieder verbessert hat. Ist da was dran tatsächlich aus wissenschaftlicher Sicht?
Wir haben tatsächlich das auch beobachtet, also als so eine Side-Effekt sozusagen bei unserem Experiment. Wir haben ja auch Mäusen, die werden 2 Jahre alt, das entspricht bei Menschen so 80 Jahre alten Menschen, die haben jetzt 6 Monate lang mit Spermidin gefüttert in Trinkwasser. Ja. Und da hat man sofort gesehen, die Mäuse mit Spermidin haben so ein super Fell wie junge Mäuse. Und alte Mäuse ohne Spermidin, sie sehen genauso wie Menschen, mit so kahlen Stellen. Und diese Vibrissen, die sind auch abgebrochen. Und das auch, wir haben im Rahmen von BMBF-Studie durchgeführt, relativ kleine Kohorten mit auch Probanden. Auch wurde festgestellt, dass die Probanden die Spermidin genommen haben. Auch Mutter von meinem Freund war auch eine Probandin. Mhm. Der Friseur meinte, oh, was haben die mit den Haaren gemacht? Die sind so dicht jetzt geworden. Ne? Mhm. Die wachsen so schnell. Das ist, beobachtet man auch. Ja, das ist.
Also das heißt, wenn das Haarfollikel noch da ist, aber das
ist
Haarwachstum, das muss noch vorhanden sein.
Das genau, klar, dann muss das Haarfollikel da sein. Aber diese ganze Phasen, diese Wachstumphase, sehr komplex bei Haaren. Und das jetzt auch Spermidin, das auch hoffentlich unterstützt.
Ja gut, jetzt nochmal Stichwort Haare. Kann man da irgendwie...
Interessiert dich, ne? Obwohl du wirklich prächtige Haare hast. Antonina hat immer
lange und dichte Haare.
Aber machst du dir schon mal Sorgen, wenn das mal nicht mehr so
ist?
Ja,
wer weiß. Also, und es gibt auch viele, die interessiert das wirklich, auch in meinem Freundeskreis. Kann man da irgendwas dafür essen? Oder gibt es ein Lebensmittel, wo man sagt, okay, das musst du jetzt essen, dass du wirklich bessere Haare bekommst?
Mit Haaren, wie gesagt, das ist, haben wir das immer so als Spaß gesehen, aber im Prinzip könnte man das auch spermidinreiche Ernährung verwenden, um bessere Haare zu bekommen, Wachstum zu fördern. Und natürlich jetzt, wie vorher gesagt, das ist Vollkorn, Getreide, Quelle von Spermidin, Hülsenfrüchte.
Also die Hülsenfrüchte machen es heute. Das sind einfach meine
Weizenkeime,
Freunde.
Weizenkeime.
Ja.
Und natürlich, wenn man alt ist, dann kann man auch richtig supplementieren mit Spermidin. Wir haben auch bei unseren Probanden zwischen 1 Milligramm bis zu 3 Milligramm am Tag kann man supplementieren zu Spermidin. Ja, das ist auch hilft. Ja,
das finde ich gut.
Und wie gesagt, für uns ist wichtig natürlich jetzt Demenz und kognitive Verschlechterung zu behandeln. Deswegen hier Spermidin spielt schon eine wichtige Rolle. Ja. Da sehen wir auch nicht nur unsere Versuchen, sondern auch viele Versuchen auch weltweit. Zum Beispiel in Österreich in Altersheimen wurde so ein Versuch durchgeführt, wo Senioren Weizenbrötchen bekommen haben, so ungefähr 3 bis 6 Milligramm Spermidin. Mhm. Da hat man nach 3 Monaten Effekte schon gesehen.
Ja, verrückt.
Ja, die haben richtig, Gehirnleistung war signifikant besser. Gibt es einen bestimmten Test, kann man schon ganz valide messen. Und das war jetzt signifikant besser.
Ja, das finde ich schon cool.
Klingt interessant, das ist ja im Moment auch in aller Munde, ist das Wort Longevity und so, das kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Also das du sprichst ja eher von Smart Aging oder von einer gesunden Langlebigkeit und so. Also wenn man jetzt quasi auf die dann nochmal Thema Longevity, weil hier wird ja auch viel verkauft und viele Nahrungsergänzungsmittel. Wo ziehst du die Grenze zwischen vielversprechend und Wundermittel oder nichts Gesichertes? Also wo würdest du sagen?
Ich bin jetzt auch Wissenschaftler und versuche immer sehr auf diese Basis zu bleiben. Natürlich gibt es viele Korrelationsstudien oder Metastudien, wie du gesagt hast. Man jetzt analysiert, was wäre besser, wenn. Und ich bin mehr so ein Freund von so einer Feldversuch, diese Ursache-Wirkung. Natürlich, wenn man experimentell gezeigt wird, dass ein Stoff praktisch Wirkung hat und mechanistisch erklärt, dann werde ich es empfehlen. Sonst, auch bei Spermidin ist nicht so ganz klar, wie es wirkt. Deswegen kann man schon überlegen, ob man so bei bestimmten Kranken, wenn man bei bestimmten Krebsarten wahrscheinlich nicht empfehlenswert, weil natürlich jetzt hier Autophagie aktiviert wird und auch Krebszellen aktiver werden und so weiter. Das ist dann schon, gibt es meiner Meinung nach kein Wundermittel. Ja. Insbesondere bei diesen Ergänzungsmitteln mit Kapseln muss man sehr vorsichtig sein. Ne?
Also bist du eher ein Freund von der, dass man die Ernährung optimiert, die Nährstoffe, die Mikronährstoffe aus der Nahrung zieht, oder sagst du, sollte man supplementieren?
Ich meine, mit Spermidin könnte man das machen. Ich bin jetzt auch, habe ich auch viele Studien gesehen und haben selber durchgeführt, dass jetzt Spermidin ist körpereigene Substanz. Mhm. Das ist ein Unterschied. Wenn man dann zu viel hat, wird es abgebaut in den Körper und raus befördert sozusagen. Ja, das ist dann insofern.
Also kann man nicht zu viel haben.
Kann man nicht zu viel haben. Mhm. Körper wird so viel nehmen, was er braucht, und Rest und wird abgebaut. Ja. Und bei Spermidin denke ich schon, ist wichtig, dass man auch supplementiert.
Und wenn ich es jetzt mit, sozusagen, ich bin ja ein Freund von, am besten irgendwie eine Art Routine einbaut. Also wenn ich das jetzt quasi versuchen würde, möglichst spermidinreich, mein Bedarf, von was sprechen wir da? 1 bis 3 Gramm am Tag?
Oder? Das ist auch sehr schwer zu sagen. Natürlich jetzt, du kennst natürlich in den Blutanalysen, gibt es diese Werten, ne? Normwerte. Ja, ja. Mhm. Für Spermidin gibt es sowas nicht. Das ist auch relativ schwer zu messen und sehr individuell. Ja, und das wird auch relativ schnell umgebaut, abgebaut in andere Stoffe. Aber was wir gesehen haben, zwischen 1 bis 3 Milligramm, maximal 6 Milligramm am Tag, maximal kann man das jetzt auch annehmen.
Okay. Und du hast ja vorhin gesagt, pro Kilo Weizenkeime 300
Milligramm.
Milligramm. Wie viele Weizenkeime müsste man jetzt Antonina mit auf den Weg geben, dass du ein Rezept entwickeln kannst?
10 Gramm?
10 Gramm Weizenkeime quasi ins Porridge, ins Müsli.
Ja, mal schauen, also, was ich da hinkriege.
Nimm's mal mit.
Ihr werdet später natürlich noch unser Erfolgsrezept der Woche hören. Also seid gespannt, da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben, weil es wird natürlich auch noch maximal lecker.
Und vielleicht ganz zum Schluss jemand, der sich wie du jeden Tag wissenschaftlich mit dem Thema Ernährung, Altern und Co. beschäftigt. Was ist eine Sache, bei der du sagst, wenn Menschen das im Alltag wirklich ändern würden, das hätte einen großen Impact, Einfluss auf die Gesundheit beim Altern?
Ja, haben schon, glaube ich, gesagt, gesundes Alter beginnt nicht erst im Kopf, beginnt auch im Darm. Hm. Und das ist, kann man auch nur jetzt praktisch bestätigen.
Oh. Ja, also dass es einen direkten Zusammenhang gibt jetzt von Ernährung, dass wir das jetzt heute wissen, und nicht nur eine Korrelation, sondern es ist bestätigt. Und auch, dass es Sinn macht, dass man den Darm intakt und gesund hält, das Mikrobiom, weil es auch verantwortlich ist für die Entstehung von vielen Krankheiten oder eben nicht.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über Darm, Zellen, Alterungsprozesse und Ernährung gesprochen. Jetzt bleibt die Frage, was mache ich jetzt konkret in der Küche damit?
Genau, denn Wissen ist das eine, Umsetzung, die leckere Umsetzung, das andere.
Ja, deshalb haben wir uns was gedacht. Lass uns alles, worüber wir heute gesprochen haben, einmal auf den Teller bringen.
Ein Gericht, das Langlebigkeit und Genuss verbindet, und zwar mit spermidinreichen Zutaten und ohne komplizierte Zubereitung und Regeln.
Ja, wir machen die Praline des langen Lebens. Ja. Das macht ihm seinen Namen, ich liebe es immer, der schafft es immer echt gut auf den Punkt zu bringen. Und von denen kann man wunderbar jeden Morgen eine vernaschen, oder man darf sie, man muss sie nicht, man darf sie vernaschen. Macht nicht nur schöner, sondern lässt uns auch viel langsamer älter werden. Wir machen 10 Stück. Eine Pralinenkugel entspricht der Menge der von Evgeny Podimaskin empfohlenen Tagesdosis an Spermidin. Also, wir brauchen, jetzt geht's los. Haltet euch fest. Aber ihr müsst natürlich nichts mitschreiben. Es gibt natürlich das ganze Rezept wieder in den Shownotes. 100 Gramm Sojabohnen getrocknet, gibt's auch schon geschrotet. Die wären am besten, weil dann tut man sich daheim nicht so schwer, die klein zu mörsern. Wir brauchen 75 Gramm Weizenkeime, in jeder Drogerie eigentlich erhältlich. 1 Teelöffel Ceylon-Zimt, ein Stück Apfel,
gerne eine alte Sorte und mit Schale benutzen, nicht schälen. 2 Stück Biolimetten, gehen natürlich auch andere, einfach immer ganz gut waschen, ganz wichtig. 15 Gramm Datteln sind circa 3 Stück. Kann man dazugeben, muss man nicht, die sind nicht essentiell, aber ich mag es immer, wenn so ein bisschen eine leichte Süße dabei ist. Dann 30 Milliliter Wasser und das ist das ganze Geheimnis. Also ihr mörsert oder zerkleinert, ich habe da so eine kleine Moulinette daheim, da geht es wirklich wunderbar, die Weizenkeime und die Sojabohnen. Also ihr braucht nichts zum Kochen, ihr braucht wirklich nur eine Schüssel und irgendwas zum Zerkleinern. Den Zimt dazu, den Apfel gern ganz fein reiben. Gib dann nochmal eine Feuchtigkeit ab, dann Limetten, wirklich 2 Stück Saft und Abrieb. Also erschreckt euch nicht davor, aber das schmeckt später wirklich super gut. Und die Datteln einfach fein hacken, nochmal dazugeben, Wasser dazu und das Ganze mindestens 2-3 Stunden im Kühlschrank bitte ziehen lassen. Und dann könnt ihr schöne Pralinen formen.
Und ich probiere mal dieses Langlebigkeitsrezept.
Ich habe es gerade mitgebracht. Und, was meinst du, Achim? Ich finde es wirklich super lecker.
Super lecker.
Also ich würde auch 2 Pralinen davon essen.
Ja, kann man wunderbar. Kann man auch wahrscheinlich aufheben, ne?
Kann man super aufheben. Oder wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt nicht alle 10, dann mache ich nur die Hälfte vom Rezept. Geht genauso. Aber das Schöne ist, du kannst das auch, dann machst du deinem Mann ein bisschen was übers Müsli oder gibst deiner Mama oder dann kann jeder ein bisschen was davon essen. Einfach schön.
So würde ich es machen.
Lecker.
Ich würde sagen, das sind die Pralinen für mehr Gesundheit, mehr Energie, mehr Freude am Essen und vor allem für ein längeres Leben.
Ja, alle Zutaten und das Rezept findet ihr natürlich in den Shownotes.
Ganz klar. Lieber Jewgeni, danke fürs Dabeisein, für die ganzen Einblicke. Das war wieder extrem spannend und trotzdem finde ich, die Warnung von dir, Antonina, am Anfang war unnötig. Es war gut verständlich. Ich habe keine Fragezeichen mehr oder wie geht's dir?
Ja, also vollkommen. Ich danke dir auf jeden Fall. Für mich war das super spannend. Ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen. Also nicht nur einiges, wirklich super viel. Und vor allem habe ich jetzt mega Lust bekommen, ein paar Dinge auch in meinem Alltag irgendwie bewusster zu machen und auch irgendwie auch ein bisschen zu ändern manchmal, oder? Würde ich sagen.
Und wenn wir ein bisschen Nachhilfe brauchen, ich glaube, Jewgeni, es war nicht das letzte Mal, dass du da warst. Du sitzt vor uns mit einer Figur, Marke makellos und
ja, da kann man nichts sagen.
Strahlst, da kann man überhaupt nichts sagen. Volles Haar. Wahrscheinlich sein biologisches, wir sagen nicht, wie alt du bist, aber wahrscheinlich bist du schon 110 und sitzt hier vor uns wie so ein Mit-30er. Also schön, dass du da warst, Jewgeni. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Wenn ihr aus der heutigen Folge nur eins mitnehmt, dann vielleicht das. Kleine Entscheidungen im Alltag können langfristig einen großen Unterschied machen.
Zum Beispiel die nächste Folge ist Ernährungswissen mit Bisshören. Die gibt es natürlich nächste Woche Montag.
Bis dahin esse ich nochmal ein bisschen Langlebigkeit.
Der Achim, der sieht nächste Woche aus.
Ernährungswissen mit Biss.
Macht's gut. Tschüss.
Das war Is. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.